Wir haben letzten Mittwoch angefangen mit einer neuen Serie über die Dienstgaben, über den fünffältigen Dienst. Ich möchte euch auch diese Serie eigentlich sehr ans Herz legen. Ich denke, es ist vielleicht noch nicht der Abschluss, aber so ein Höhepunkt in diesem Zyklus, den wir machen über den Heiligen Geist und seine Gaben im weitesten Sinn. Wir haben gesehen letztes Mal, dass auch die Dienstgaben, also die Ämter des fünffältigen Dienstes, nichts anderes sind als geistliche Gaben. Wenn wir diese Ämter des Dienstes trennen würden vom Heiligen Geist, dann würde nicht viel übrig bleiben. Die Ämter des Dienstes sind nicht einfach eine Funktion, die jemand hat und die jemand ausübt im menschlichen Bereich oder aufgrund menschlicher Fähigkeiten oder Charaktereigenschaften, sondern es sind Gaben des Heiligen Geistes. Wir haben gesehen in Epheser 4, dass Jesus eigens dessen hinaufgestiegen ist in die Höhe, die Gefangenschaft zur Kriegsbeute genommen hat, wie es eigentlich heißt, um den Menschen Gaben zu geben. Und in diesem Fall sind diese Gaben nicht abstrakte Eigenschaften oder einfach nur Gaben, sondern es sind personifizierte Gaben. Jesus ist also gestorben und auferstanden und in den Himmel gefahren, um den Menschen Menschen zu geben. Natürlich nicht nur das, versteht mich richtig, aber auch, und ich glaube, dass das ein wichtiger Faktor ist, im Aufbau der Gemeinde Jesu Christi. Ein wichtiger Faktor. Und deswegen sehen wir eigentlich auch über die Jahrhunderte, wie Gott nicht nur die Wahrheiten seines Wortes in einem allgemeinen Sinn wiederhergestellt hat, sondern man kann auch beobachten in der Kirchengeschichte, wie Gott die Ämter, die einzelnen Ämter des fünffältigen Dienstes sozusagen wiederhergestellt hat. Wenn wir zurückgehen zur Reformation zum Beispiel, dort hat Gott angefangen, den pastoralen Dienst wieder aufzurichten. Dann hat Gott weitergemacht damit, diese einzelnen Dienste des fünffältigen Dienstes wieder aufzurichten. Den des Evangelisten, den des Lehrers, den des Propheten, den des Apostels. Und Gott ist noch dabei, diesen Dienstgaben, diesem fünffältigen Dienst, die Bedeutung zu geben und das wieder aufzubauen, was er sich eigentlich ursprünglich damit gedacht hat. Nun, ich möchte, das ist ja schon Tradition, am Mittwochabend wieder die CD verschenken vom letzten Mal. Wer möchte die? Rudi! Ich habe seine Hand schon gesehen, bevor sie aufgestreckt hat. Habt ihr es gemerkt? Und dann möchte ich auch noch hinweisen auf ein Buch, nämlich sozusagen das Buch zum Film. Zu diesem Film hier ist das Buch Apostel, Propheten und Pastoren von Kenneth E. Hagin. Also es gibt einige Bücher von Kenneth Hagin zum Thema fünffältiger Dienst, unter anderem auch dieses Studienbuch, die Dienstgaben, das haben wir aber leider nicht hier. Und aber auch dieses Buch Apostel, Propheten und Pastoren. Hier geht es insbesondere um den Dienst des Apostels und des Propheten, wie der Titel schon sagt, im Zusammenhang mit dem pastoralen Dienst und der Ortsgemeinde. Und wenn dich diese Dinge interessieren, und ich finde, die sollten einen interessieren, auch als, wie soll ich sagen, als ganz normales Gemeindemitglied, du hast vielleicht überhaupt keine Ambitionen, jemals im fünffältigen Dienst zu stehen oder zu wirken, dennoch sollte dich dieses Thema interessieren. Das richtige Verständnis dieser Dienstgaben kann für dich einen großen Einfluss und eine große Auswirkung haben. Wenn du nämlich zum Beispiel aus was für Gründen auch immer einem falschen Apostel hinterherläufst oder einem falschen Propheten Glauben schenkst, der nicht auf der biblischen Grundlage seinen Dienst aufgebaut hat, dann werden die Auswirkungen in deinem Leben unter Umständen fatale Folgen haben können. Und in diesem Buch lehrt Kenneth Hagin aus einem reichen Erfahrungsschatz von beinahe 60 Jahren zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Buches. Und es ist interessant zu sehen, wie falsche Betonungen und Extreme nicht erst in unserer Zeit aufgetaucht sind, sondern schon vor 50 Jahren. Und wie diese Dinge kommen und gehen und kommen und gehen. Und es ist ein Buch, das ich nur empfehlen kann. Insbesondere auch der Teil über den pastoralen Dienst, der euch unmittelbar betrifft. Hier könnt ihr sehen, was ein guter Pastor ist. Hier könnt ihr mich messen. Gut, ich möchte auch dieses Buch verschenken heute Abend. Jörg. Also, lasst uns noch beten zum Anfang. Halleluja. Vater, wir preisen dich. Danke, dass du den Menschen Gaben gegeben hast. Danke, Vater, dass Jesus nicht nur gekommen ist, um irgendetwas Abstraktes, kaum Fassbares oder Greifbares zu tun, sondern dass er und das, was Jesus getan hat, Hände und Füße hat, dass es greifbar ist, dass es auf der Erde ist, dass es bodenständig ist, dass wir davon profitieren können, auf der ganzen Linie, Vater. Halleluja. Danke, dass du uns heute Abend dein Wort aufschließt, Heiliger Geist, sodass wir verstehen einerseits, was die Dienstgaben sind, was sie sollen, was sie nicht sollen, und dass wir vor allem auch verstehen, was es für unser Leben bedeutet, dass wir diese Schnittstelle mitbekommen, wo diese relativ theoretischen Dinge oft, wo sie für uns ganz praktisch werden können und was wir für einen praktischen Nutzen davon haben können sollen. Vater, wir danken dir, danke für den Heiligen Geist, danke für die Salbung des Geistes heute Abend, dein Wort zu lehren, dein Wort zu verstehen, dein Wort aufzunehmen. Halleluja. Amen. Nun, auch heute Abend geht es noch einmal um das Legen einer Grundlage zu diesem Thema. Ich bin immer jemand, vielleicht ist euch das schon aufgefallen, auch wenn ich in der Bibelschule lehre, die ersten beiden Lektionen sind immer eine Einführung. Ja. Ich kann sozusagen, wenn ich 10 Lektionen habe für einen bestimmten Kurs, dann brauche ich immer mindestens eine Lektion zur Einführung, um erst einmal eine Begriffsklärung durchzuführen, könnte man sagen. Um die Leute erst einmal auf Spur zu bringen, um erst einmal Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, um erst einmal einen gemeinsamen Nenner hinzukriegen, sodass wir alle vom Gleichen reden. Denn oft scheitert ein gemeinsames Vorankommen daran, dass wir gar nicht vom selben reden. Wir benutzen vielleicht dieselben Begriffe, aber jeder versteht etwas anderes darunter. Und deswegen mache ich das auch hier so, nämlich dass ich zuerst relativ ausgiebig über Grundlagen spreche, eine Einführung gebe zum besseren Verständnis, damit wir, wenn wir dann diese Dienstgaben einzeln anschauen, das werden wir tun, dass wir wissen, von was wir reden, dass wir alle vom selben reden. Also dann lasst uns nochmals anfangen mit dem ersten Korintherbrief, und zwar Kapitel 12, die Verse 1 und 5 bis 6. Hier sagt Paulus: Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Und wie wir wissen, zählt er dann die 9 Gaben des Geistes auf, wie wir sie kennen. Aber er sagt dann weiter unten in Vers 28 auch noch andere Dinge. Und er gibt in Vers 5 und 6 einen interessanten Einblick darin, was diese Gaben des Geistes sind und wozu sie führen. Und zwar sagt er hier, und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, und es ist derselbe Herr, und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Also mit anderen Worten, geistliche Gaben, geistliche Auswirkungen, geistliche Manifestationen manifestieren sich entweder in Diensten oder in Wirkungen. All das, was Paulus sagt in 1. Korinther 12 bezüglich der Gaben des Geistes und auch dem, was er weiter unten sagt in Vers 28, kann eingeteilt werden in Dienste und Wirkungen. Dienst ist das griechische Wort Diakonion. Und Diakonion, Dienste, ist nicht nur das, was der Diakon tut, sondern auch der Apostel, der Prophet, die anderen Gaben des fünffältigen Dienstes sind Diakone, sind Hilfeleistungen, sind Dienstleistungen. Das Amt oder der Dienst des Diakons ist noch einmal etwas für sich. Aber alle diese Gaben sind zur Dienstleistung gedacht. Mit anderen Worten, es ist ein Angebot. Gott hat sozusagen einen Dienstleistungsbetrieb. Ein Dienstleistungsunternehmen. Gott ist das größte Dienstleistungsunternehmen im Universum. Oder er hat das größte. Nicht er ist es, sondern er hat es. Und wir alle, die wir Teil sind dieses Reiches, dieses Königreiches, wir sind dazu aufgefordert und haben unseren Teil an diesen Dienstleistungen. Und je mehr wir im Geist wandeln, je mehr wir im Geist fließen und vom Geist antreiben lassen, desto effektiver und wirkungsvoller wird unser Dienst sein. Das Zweite, was er sagt, ist Wirkungen. Das griechische Wort energematon. Wirkungen, das, was eine Sache bewirkt, der Effekt, der dadurch erzielt werden kann. Die Auswirkungen, die etwas hat. Und ich erzähle euch nichts Neues, wenn ich sage, dass der Heilige Geist im Leben und durch das Leben von Menschen Auswirkungen hat. Dass es einen Effekt hat, wenn du den Dienst der Gaben des Geistes in Anspruch nimmst, aber auch wenn du eine Predigt in Anspruch nimmst, wenn du gelehrt wirst, wenn du mit einem Apostel zu tun hast, der etwas gründen möchte, entweder in deinem Leben oder mit Hilfe deiner Person und deiner Gaben. Das hat Auswirkungen. Und von Gott gesetzt sind natürlich die guten, die positiven Auswirkungen dieser Dienste. Aber vielleicht ist es richtig, an dieser Stelle zu sagen, genauso konstruktiv diese Dienste und diese Gaben sein können und sein sollen zum Guten, genauso destruktiv können sie sein, wenn sie missbraucht werden, wenn sie falsch gelenkt werden, wenn sie fehlgeleitet sind, wenn sie in die Irre gehen. Aber wir können, wie gesagt, also eine grobe Einteilung vornehmen. Diese Gaben des Geistes im weiteren Sinn manifestieren und offenbaren sich in Diensten und in Wirkungen. Dann lass uns noch einmal anschauen, 1. Korinther 12, 28. Ein paar Verse weiter unten. Und es ist derselbe Fluss. Paulus redet über geistliche Dinge. Er sagt ja in Vers 1, was aber die Geistlichen betrifft, die geistlichen Gaben, die geistlichen Manifestationen, die geistlichen Auswirkungen, die geistlichen Ämter, möchte ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Das heißt, wir sollen Bescheid wissen über diese Dinge. Wir sollen gute Kenntnis haben. Wir sollen in die Tiefe gehen. Wir sollen ins Detail gehen. Wir sollen sozusagen Fachleute werden, was diese Dinge angeht. Möchtest du ein Fachmann sein bezüglich geistlicher Dinge? Du wirst kein Fachidiot sein, wenn du diese Dinge kennst. Ja? Wir haben ja dieses Schimpfwort fast ein Fachidiot. Das ist jemand, der nur in seinem Bereich Bescheid weiß. Aber wir sind keine Fachidioten, wenn wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten, sondern der Heilige Geist sorgt immer dafür, dass unser Horizont so weit wie möglich bleibt. Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt. Erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer. So weit, so gut, das kennen wir. Und dann erweitert Paulus diesen Kreis und nennt Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Und hier möchte ich euer Augenmerk auf zwei Begriffe lenken, nämlich Hilfeleistungen und Leitungen. Das sind zwei sehr interessante Begriffe, die, glaube ich, häufig auch falsch verstanden wurden, die sehr interessant sind, genauer zu studieren. Hilfeleistungen ist das griechische Wort Antilepsis. Antilepsis. Und Antilepsis bedeutete in der damaligen Umgangssprache, wurde es verwendet in Bezug auf Bittgesuche um Hilfe an höher gestellte Persönlichkeiten. Dann bedeutet dieses Wort das sich annehmen. Also wenn jemand sich einer Sache annimmt, wenn jemand bereit ist, einen Einsatz zu leisten, wenn jemand bereit ist, in die Bresche zu springen, wenn irgendwo Not am Mann ist, in diesem Sinne das sich annehmen, das auf sich nehmen von Mühe um dieser Sache willen, die Hilfeleistung, die Unterstützung oder in unserem Vokabular gesagt, der Dienst der Hilfeleistung. Also Antilepsis, Hilfeleistungen in der Pluralform hier vorkommt, ist sozusagen der Dienst der Hilfeleistung. Und ich möchte, dass ihr versteht, und das betrifft jeden Einzelnen von euch, egal, ob du vielleicht irgendwann zu einem Amt des fünffältigen Dienstes berufen bist, wozu du jetzt bereits ganz sicher berufen bist, ist zur Antilepsis, zu den Hilfeleistungen oder zum Dienst der Hilfeleistung. Auf jeden Gläubigen warten Bereiche in der Gemeinde, insbesondere, wir lesen ja hier, dass Gott diese Dienste in der Gemeinde gesetzt hat, wo Not am Mann bzw. Not an der Frau ist. Wo also dein Dich-Annehmen einer Sache gefragt ist. Und ich möchte, dass ihr versteht, im Rahmen bzw. zur Unterstützung des fünffältigen Dienstes, dass diese Hilfeleistungen eine höchst geistliche Angelegenheit sind. Obwohl häufig dort die praktischen Fähigkeiten einer Person gefragt sein werden und jemand manuellen oder intellektuellen Einsatz bringt, aber auf der menschlichen Ebene, du möchtest fast meinen, ja, das kann man auch ohne den Heiligen Geist, ist es dennoch so, dass der Heilige Geist diesen Diensten eine geistliche Qualität geben möchte, damit sie im Rahmen der Dinge des Geistes funktionieren können. Weißt du, es ist eine Sache, eine gute Sekretärin zu haben als Pastor, aber es ist etwas ganz anderes, eine geistgeführte Sekretärin zu haben. Das ist ein großer Unterschied. Das kann dir jeder Pastor bestätigen, der eine Sekretärin oder jemanden hat, der ihm die Büroarbeiten abnimmt. Es ist eine Sache, jemanden als Lobpreisleiter zu haben, der Musik machen kann. Es ist etwas ganz anderes, eine geistgeleitete, geistgeführte Lobpreisleiterin oder Lobpreisleiter zu haben, der dem Geist und dir jeden Wunsch von den Lippen abliest, sozusagen. Der weiß, was der Geist tun will in einer bestimmten Situation, in einem bestimmten Gottesdienst. Oder ganz schlicht gesagt, der Ordnerdienst, den einige von euch ausüben, auch das gehört in den Bereich der Hilfeleistungen, der Antilepsis hinein. Und es ist eine Sache, diesen Ordnerdienst menschlich korrekt auszuführen, es ist etwas anderes, ein geistgeführter Ordner zu sein, ein geistgeleiteter Ordner zu sein, der weiß zum Beispiel, wenn eine Person zur Tür hereinkommt, was für eine Art von Händedruck diese Person heute nötig hat oder welches Wort der Ermutigung diese Person hören muss. Nicht nur Dienst nach Vorschrift, sondern Dienst unter der Leitung und Inspiration des Heiligen Geistes. Ich glaube, wenn wir anfangen, diese praktischen Dienste mehr auf der geistlichen Ebene zu verstehen, dann kommen sie uns auch nicht mehr so lapidar, so normal, so alltäglich vor, so menschlich vor. Dann denken wir vielleicht auch nicht mehr, ja, das könnte ja jeder tun. Denn wir alle wollen ja geistlich sein. Und wir wollen geistlich herausgefordert werden. Also, ich fordere euch geistlich heraus. Der Herr tut es. Er fordert euch geistlich heraus. Diese Ebene des Dienstes, die eine direkte Unterstützung des fünffältigen Dienstes ist, Antilepsis, ist eine Gabe, ein Dienst und eine Auswirkung des Geistes. Wenn du es natürlich unter diesen Vorzeichen verstehst. Dann, das Wort für Leitungen im Griechischen ist das Wort Kybernesis. Kybernesis. Und Kybernesis, übrigens diese beiden Wörter, Antilepsis und Kybernesis, kommen nur ein einziges Mal vor im Neuen Testament, nämlich an dieser Stelle, ein einziges Mal. Paulus oder kein anderer Schreiber des Neuen Testaments verwendet sie an irgendeiner anderen Stelle. Es sind also sehr spezielle Wörter. Kybernesis bedeutet in der damaligen Umgangssprache die Tätigkeit eines leitenden Staatsmannes oder auch die Verwaltung eines Haushalts. Dann war das Wort auch ein Fachbegriff der Seemannssprache und dort meinte es den Steuermann, aber nicht den Kapitän. Der Steuermann ist der, der vielleicht die Route berechnet, der diese Berechnungen macht und das Steuer in der Hand hat, aber er ist nicht der Kapitän, der die Befehle austeilt. Die Steuerung oder, wie es hier heißt, auch eine geistliche Begabung der Organisation. Die Lenkung, Regierung und Führung, insbesondere oder im Hinblick auf die praktischen Angelegenheiten in der Gemeinde. Nun, was ist das? Was für eine Art von Dienst in der Gemeinde wird hier beschrieben mit Kybernesis? Ich glaube, dass das ein Begriff ist, der sich ebenfalls außerhalb des fünffältigen Dienstes befindet, aber ebenfalls in direkter Zusammenarbeit mit dem fünffältigen Dienst stattfindet. Du könntest sagen, der fünffältige Dienst als Ganzes ist der Kapitän, im Bild gesprochen, versteht das richtig, und der Steuermann, das sind die Leute, die dem fünffältigen Dienst helfen, in der Gemeinde das umzusetzen, den Kurs umzusetzen, das Steuer so zu drehen, die Segel so zu hissen, dass das Schiff genau in die Richtung fährt, die der Kapitän vorgibt. Versteht ihr das? Und das sind eben nicht nur praktische Dienste im Sinne von Hilfeleistung, sondern das sind auch weitere Führungsaufgaben, Leitungsaufgaben. Wir haben Mitleiter hier in der Gemeinde. Susan und Stefan, ist noch jemand hier von den Mitleitern? Nein, heute Abend gerade nicht. Ihr seid solche Leute, die den Dienst von Kybernesis ausüben im Augenblick. Das ist in diesem Moment der Bereich, in dem ihr operiert. Einfach zu eurem besseren Verständnis. Kannst du sagen, ich bin ein Kybernetiker. Oder ich diene im Bereich von Kybernesis. Pastor Manfred hat es gesagt. Kannst im Fremdwörterduden nachschlagen. Wahrscheinlich steht dort auch, was das Wort bedeutet. Denn die Kybernetik, das ist ein Fremdwort, das kennen wir auch in unserer Sprache. Kybernesis. Und es ist aber wichtig zu verstehen, dass diese Ämter nicht der fünffältige Dienst sind. Diese Aufgaben, diese Leitungsaufgaben, die sehr wohl größere Bereiche der Gemeinde betreffen können, sind nicht der fünffältige Dienst. Was für Leute fallen noch in diesen Bereich? Zum Beispiel Hauskreisleiter, Gruppenleiter über bestimmte Teilbereiche der Gemeinde. Das sind Leute, die in diesem Bereich von Kybernesis arbeiten. Nun, warum sage ich das alles? Ich dachte, wir reden über den fünffältigen Dienst heute Abend. Ein häufiges Problem, das im Leib Christi immer wieder aufgetaucht ist, auch noch zu dieser Zeit, in unserer Zeit auftaucht, ist, dass Personen, die im Augenblick, vielleicht ist es später einmal anders, aber die im Augenblick dazu berufen sind, in einem Bereich von Antilepsis oder Kybernesis zu wirken, also in den Hilfeleistungen oder in diesen Leitungen, dass solche Leute meinen, sie gehörten zum fünffältigen Dienst oder sie sollten ein Amt des fünffältigen Dienstes ausfüllen. Was bedeutet das ganz praktisch? Das bedeutet zum Beispiel, dass manchmal es passiert, dass Leute, die längere Zeit in einem bestimmten Dienst treu waren und diesen Dienst gut ausgeübt haben, auf einmal, wenn irgendwo ein Mangel entsteht in einer Aufgabe des fünffältigen Dienstes, entweder selber dort hineindrängen, obwohl es noch nicht Zeit ist dafür, oder sogar von anderen hineingedrängt werden. In der Meinung, dass man dieser Person und dem Herrn einen Gefallen damit tut, dass diese Lücke gefüllt wird. Nur eine wichtige Sache, die wir verstehen müssen, ist, es gibt viele Lücken im fünffältigen Dienst und wir sind nicht dazu berufen, diese Lücken auszufüllen. Weder indem wir selbst in die Bresche treten, noch indem wir andere dazu bringen wollen, in diese Bresche zu treten, in diese Lücke zu treten. Und dieser Fehler wurde in der Vergangenheit oft gemacht, dass man Leute, die bereits Kybernesis oder Antilepsis ausübten und das gut taten, dass man sie nahm und sie eingesetzt hat als Pastor oder als Lehrer oder als Evangelist oder womöglich sogar sie Apostel genannt hat oder Prophet, wie auch immer. Aber insbesondere ist das passiert im Bereich des pastoralen Dienstes. Dass man die Fähigkeit und die Treue, die eine Person hatte, verwechselt hat mit der Salbung für dieses Amt. Und das kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen. In der Regel sind solche Leute völlig überfordert, haben keine echte Vision für dieses Amt und können dieses Amt infolgedessen auch nicht wirklich ausüben. In der Folge, die Leute, die unter einem solchen Dienst sitzen, werden früher oder später frustriert werden, werden merken, dass sie eigentlich nicht das bekommen, was sie bekommen sollten. Und das Problem ist nicht die Person, sondern dieses Missverständnis. Das Problem ist nicht diese Person, die hier als Pastor fungiert oder agiert, sondern das Missverständnis, das dazu geführt hat, dass diese Person als Pastor agiert. Und das ist leider ein häufiges Problem, dem wir aber durchaus entgegenwirken können, indem wir das Richtige proklamieren, das Richtige erklären über das Richtige lehren. Nun, wie gesagt, das bedeutet nicht, dass jemand, der jetzt noch in einem dieser beiden Bereiche wirkt, nicht eines Tages in ein Amt des fünffältigen Dienstes hineinkommt, wenn der Herr es gesetzt hat. Wenn der Herr es gesetzt hat, wirst du in dieses Amt hineinkommen, wenn du mit dem Herrn zusammenarbeitest, wenn du bereit bist, diese Berufung anzunehmen und auszuleben, dann wird der Herr dafür sorgen, dass dieses Amt in deinem Leben offensichtlich wird. Ich möchte mit euch reden über zwei Extreme im Zusammenhang mit dem fünffältigen Dienst. Ich habe anfangs kurz gesagt, dass der Herr dabei ist, in den letzten Jahrhunderten diesen fünffältigen Dienst wieder aufzurichten. Er hat damit begonnen, ungefähr zu der Zeit der Reformation. Mit der Reformation, mit diesem Wiedereinbrechen von biblischer Wahrheit, nachdem über Jahrhunderte geistliche Finsternis geherrscht hatte, ist sehr vieles möglich geworden. Und Martin Luther, könnte man sagen, hat eigentlich wieder so etwas wie das pastorale Amt im eigentlichen Sinne eingeführt. Mit der Reformation kam das, die Kirchen, die Luther nachher begründet hat oder die sich aus seiner Lehre begründet haben, wurden geleitet von echten Pastoren. Nicht von Priestern, die ein Zölibat auf sich genommen hatten, ein Ehelosigkeitsgelübde. Nicht von Leuten, die stellvertretend für die Menschen vor Gott standen, sondern Pastoren, Hirten. Hirten, die Gott dazu gesetzt hatte, seine Schafe zu weiden. Seine Schafe, die für sich alleine persönlich eine Beziehung zum lebendigen Gott hatten, ohne einen Mittler, ohne einen Priester, ohne Sakramente und so weiter. Wir sehen dann in den Heiligungserweckungen um John Wesley und Charles Wesley, dass diese Leute als Evangelisten und Lehrer fungiert haben und so weiter. Insbesondere im 20. Jahrhundert sehen wir dann auch nach und nach, wie das Amt des Propheten und des Pastoren wiederhergestellt und wieder aufgerichtet wurde. Und wir sehen den Nutzen dieser Dienste. Nun, diese zwei Extreme im Zusammenhang mit den Dienstgaben sind folgende. Das erste Extrem ist eine Missachtung oder Vermenschlichung dieser Dienste. Ein Herabspielen der Bedeutung dieser Dienste. Man nimmt zwar wahr, dass diese Dienste in der Bibel erwähnt werden, aber man versucht einfach eine Entsprechung zu finden, mit der man das Ganze erklären kann auf einer menschlichen Ebene. Und ich möchte euch einmal zwei Beispiele vorlesen, wo sich dieses Bemühen sogar in der Übersetzung der Schrift niedergeschlagen hat. In Epheser 4, Vers 11, nach der Hoffnung für alle Übersetzung, heißt es, einige hat er zu Aposteln gemacht. Einige reden in Gottes Auftrag prophetisch und andere gewinnen Menschen für Christus. Wieder andere leiten die Gemeinde oder unterweisen sie im Glauben. Bemerkst du, dass hier bis auf den Dienst des Apostels jeder andere Dienst, der Dienst des Propheten, der Dienst des Evangelisten, der Dienst des Hirten und des Lehrers, nicht mehr wörtlich genannt werden, sondern nur noch ihre Tätigkeiten umschrieben werden? Und das erst noch falsch, ja? Lass uns das mal durchgehen. Einige hat er zu Aposteln gemacht. Hier ist ihnen offensichtlich nichts Besseres eingefallen. Diesen Begriff haben sie einfach so gelassen, wie er war. Das griechische Wort Apostolos ist die Grundlage hier für den Apostel. Aber wahrscheinlich auch in der Meinung, dass mit Aposteln nur die ursprünglichen 12 Apostel des Lammes gemeint sind und nicht die etwa heutigen Apostel. Und dann heißt es, einige reden in Gottes Auftrag prophetisch. Nun, nur dass jemand in Gottes Auftrag prophetisch redet, macht ihn noch lange nicht zu einem Propheten. Siehst du diese Herabspielung, diese Vermenschlichung, diese Verniedlichung, könnte man sagen, dessen, was Gott eigentlich gesetzt hat? Im Grundtext ist ganz klar von Propheten die Rede. Prophetes, der Prophet, ein Mensch, ein Mann oder eine Frau Gottes, die im prophetischen Dienst stehen, die dieses Amt innehaben, nicht von jemandem, der unter der Führung Gottes prophetisch redet. Das kann eigentlich jeder von uns, könnte das sein. Jeder von uns kann prophetisch reden unter der Führung des Geistes. Jeder von euch, der am Sonntag oder am Mittwochabend in den Offenbarungsgaben wirkt, Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, Gabe der Geisterunterscheidung, tut genau das, was hier beschrieben wird. Aber das macht ihn noch lange nicht zu einem Propheten. Ebenfalls ein weit verbreiteter Irrtum, dass man sehr schnell von Propheten redet. Ich kann mich erinnern, zu einer Zeit in Berlin, wo wir uns einer neuen Gemeinde angeschlossen haben, die gerade am Entstehen war. Und wo großer Aufbaubedarf und viel Arbeit war. Und wir hatten regelmäßige Gebetstreffen dort in der Leiterschaft und so. Und Katharina und ich, wir waren dann schnell als die Propheten bekannt. Warum? Weil wir sehr oft im Gebet prophetische Eindrücke hatten oder prophetische Worte ausgesprochen haben. Nur das macht uns noch lange nicht zu Propheten und wir standen nicht im prophetischen Dienst damals. Aber wenn dir dann jemand, der schon viel länger im Dienst ist als du, sagt, du bist ein kleiner Prophet, dann hältst du dich vermutlich dann auch dafür und gehst womöglich in die Irre deswegen und hältst mehr von dir, als du eigentlich bist. Aber eigentlich wird hier das vermenschlicht oder missachtet, könnte man auch sagen, was Gott eigentlich gesetzt hat, nämlich das Amt des Propheten. Und dann heißt es hier, und andere gewinnen Menschen für Christus. Im Griechischen heißt es ganz klar Evangelisten. Also das Amt des Evangelisten. Nicht jemand, der Menschen zu Christen führt, das ist wiederum jeder. Jeder von uns ist unter Umständen dazu begabt oder grundsätzlich dazu begabt und dazu aufgefordert, andere Menschen zu Christus zu führen. Amen, stimmt Stefan. Aber das macht ihn noch lange nicht zu einem Evangelisten. Also wir sehen auch hier wieder eine Vermenschlichung dieser Dienstgaben. Also es wird auf das herabdividiert, was für alle gilt. Aber der fünffältige Dienst ist nicht für alle. Nicht jeder ist ein Evangelist. Nicht jeder ist ein Prophet oder ein Apostel. Dann heißt es hier, wieder andere leiten die Gemeinde. Auch hier wieder findet eine Vermenschlichung oder Missachtung oder Herabdividierung statt von dem, was Gott eigentlich gesagt hat. Gott redet hier im Grundtext ganz klar von Hirten. Das griechische Wort Poimen, Hirte oder anders übersetzt mit Pastor. Nicht einfach nur irgendjemand, der eine Gemeinde leitet, sondern ein Mensch, der dazu von Gott gesetzt ist und der eine Salbung dazu hat, in diesem Amt des Dienstes zu stehen. Nicht aus eigenen Fähigkeiten. Und seht ihr, hier kommt wieder diese Verwechslung ins Spiel, die ich vorhin kurz beschrieben habe. Eine Gemeinde leiten kann unter Umständen auch jemand, zumindest vorübergehend, der im Dienst der Hilfeleistung oder in den Leitungen Erfahrung hat. Aber das macht ihn noch lange nicht zu einem Pastor. Und ich möchte, dass ihr versteht, jede Gemeinde, jede biblische Gemeinde braucht einen echten Pastor. Dann heißt es hier, oder unterweisen sie im Glauben. Das steht für den Begriff des Lehrers, der hier wiederum im Griechischen explizit erwähnt wird. Der Lehrer, Didaskolos. Nicht einfach nur jemand, der andere lehrt. Und bitte versteht mich nicht falsch, aber hier ist nicht der Sonntagsschullehrer gemeint. Das ist wiederum ein Dienst der Hilfeleistung. Ohne den klein machen zu wollen, der ist enorm wichtig. Ihr Kinderdienstmitarbeiter und Leute, die ihr lehrt in den Kindergottesdiensten, ein wichtiger Dienst, aber nicht das Amt des Lehrers. Aber diese Übersetzung möchte uns den Anschein erzeugen, dass das bereits die Lehrer sind. In einer englischen Bibelübersetzung, die ich hier gefunden habe im Internet, ist es noch schlimmer. Und zwar die New Life Version ist das, habe ich noch nie gehört, aber gibt es offensichtlich. Hier heißt es, he gave to some the gift to be missionaries. Und gemeint damit, also er gab manchen die Gabe oder Begabung, Missionare zu sein. Das steht hier für den Apostel. Aber ein Apostel ist mehr als ein Missionar. Ein Apostel kann zwar missionarische Aufgaben oder Tätigkeiten erfüllen, aber nur weil jemand nach Afrika geht und dort Hilfsdienst tut oder lehrt oder dabei mithilft, eine Gemeinde zu bauen oder ein Werk aufzubauen, ist er noch lange kein Apostel. Aber dazu kommen wir dann noch bei der Dienstgabe des Apostels. Dann heißt es hier, some to be preachers. Der Begriff des Propheten wird hier ersetzt mit dem viel allgemeineren Begriff des Predigers. Also hier geht es nicht mehr um Propheten, sondern der Prophet wird ersetzt durch den Prediger. Nun, wir kennen viele Prediger und viele Menschen können Prediger sein, aber auch hier wiederum, längst nicht jeder Prediger ist ein Prophet. Nur weil ich jeden Sonntag hinter der Kanzel stehe und eine Predigt halte, macht mich das noch lange nicht zu einem Propheten im neutestamentlichen Sinn. Es mag sein, dass ich sogar während meiner Predigt prophetische Äußerungen mache, aber das heißt nicht, dass ich im Amt des Propheten stehe. Also ihr seht, dieses Amt wird hier eigentlich verneint. Diese Ämter werden verleugnet. Noch lustiger wird es jetzt beim Evangelisten. Hier müssen nämlich wieder die Prediger herhalten. Others to be preachers who go from town to town. Also auch hier wieder Prediger, nämlich solche, die von Stadt zu Stadt ziehen. Also Umschreibung für das Amt des Evangelisten. Und ein Evangelist muss beileibe nicht jemand sein, der dauernd herumreist. Ein Evangelist kann nämlich auch jemand sein, der am Ort bleibt, in der Gemeinde bleibt und von dort aus in der eigenen Stadt, je größer diese Stadt ist, desto besser, seinen evangelistischen Dienst ausüben kann. Ein Evangelist ist nicht einfach ein Prediger, der von Stadt zu Stadt zieht, sondern ein Evangelist ist ein Mensch, der von Gott für dieses Amt gesalbt worden ist. Nicht nur mit der Begabung zu predigen, sondern auch mit der Salbung, Menschen zu überzeugen, Menschen zu überführen sogar. Wir kennen Zeugnisse aus der Kirchengeschichte, wo Evangelisten nur in die Nähe einer Stadt kommen mussten und die Leute im Umkreis von 50 Kilometern wurden von ihren Sünden überführt. Das ist mehr als ein Prediger, der von Stadt zu Stadt zieht. He gave others the gift to be church leaders and teachers. Okay, also ihr merkt den Punkt. Der Punkt, um den es mir geht, dass ein Extrem ist eine Herabsetzung, eine Verachtung, könnte man sagen, dieser Dienstgaben. Eine Negierung, eine Verneinung sozusagen. Und das andere Extrem, über das wir reden müssen, ist das Gegenteil davon, nämlich eine totale Überhöhung dieser Dienstgaben. Die Meinung, dass Gott in diese Dienstgaben alles hineingelegt hat, was nur irgendwie geht, und dass ohne diese Dienstgaben überhaupt nichts läuft. Dieses Extrem manifestiert sich zum Teil oder zum Beispiel so, dass Leute kommen und sagen, was, ihr habt keinen Apostel in der Gemeinde? Seid ihr überhaupt eine Gemeinde? Was, ihr habt keinen Propheten in der Gemeindeleitung? Ja, das kann ja nicht gut gehen. Und dieses Extrem ist genauso falsch wie das andere Extrem. Versteht ihr? Wir können immer auf zwei Seiten vom Pferd fallen. Du kannst immer auf zwei Seiten der Straße in den Graben geraten. Und das ist etwas, was ich unter anderem am Dienst von Kenneth Hagin so sehr schätze. Er hat immer wieder gesagt, bleib in der Mitte der Straße. Bleib einfach in der Mitte der Straße. Lies die Bibel, studier die Bibel, gewinne Erkenntnis und Wissen aus dem, was die Bibel sagt und setze das um, was die Bibel sagt und nicht mehr und nicht weniger. Lass uns dieses Extrem noch einen kurzen Moment anschauen. 1. Korinther 12, Vers 28. Natürlich meinen die Vertreter beider Extreme, dass sie schriftgemäße Grundlagen haben. Die einen verändern einfach die Übersetzung, die anderen nehmen vorhandene Schriftstellen und legen sie falsch aus. 1. Korinther 12, 28. Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, so dann Wunderkräfte, so dann Gnadengaben der Heilung, Hilfeleistung, Leitung, Arten von Sprachen. Aufgrund dieser Reihenfolge, dieses erstens, zweitens, drittens, leiten manche Leute ab, dass der Dienst des Apostels und der Dienst des Propheten wichtiger sind als alle anderen. Nun, bereits eben beim Lehrer klappt es ja nicht mehr, weil der Lehrer hier an dritter Stelle aufgeführt wird und in Epheser 4, Vers 11 erst an fünfter Stelle. Also da muss Paulus auf einmal seinen Sinn geändert haben. Nur das ist nicht logisch. Und ich möchte Paulus eins nicht unterstellen, nämlich dass er unlogisch war. Paulus war sehr logisch. Und der Heilige Geist, der Paulus inspiriert hat, war umso logischer. Kannst vielleicht Paulus noch vorwerfen, dass er unlogisch war, aber bitte wirf es dem Heiligen Geist nicht vor. Also muss es etwas anderes bedeuten. Es kann nicht sein, dass Paulus bzw. der Heilige Geist hier eine Hierarchie beschreibt. Erstens ist immer der Apostel, zweitens ist immer der Prophet, drittens ist immer der Lehrer. Dem ist nicht so. Obwohl es manchmal in der zeitlichen Abfolge so ist, dass diese Dienste aufeinander folgen. Mit anderen Worten, wer ist der Erste, der in eine Stadt kommt und ein neues Werk, eine neue Gemeinde beginnt? Der Apostel. Wer ist der Zweite, der kommt? Der Prophet, der das Ganze bewässert, der den Willen Gottes, die Pläne und Absichten Gottes in dieses neu entstandene Werk hineinspricht. Der quasi zu diesem jungen Bäumchen sagt, du wirst wachsen. Der zu dieser jungen Pflanze sagt, dir wird es gut gehen, du wirst aufwachsen, du wirst viel Frucht tragen, du wirst ein großer Baum werden, du wirst ein starker Baum werden. Niemand wird dir schaden können, niemand wird deine Wurzeln ausreißen können, du bist tief verwurzelt in der Gnade Gottes. Das ist der Prophet, der so spricht. Und den braucht es, um dieses neu entstandene Werk zu nähren, zu pflegen, zu hegen. Amen, also er kommt an zweiter Stelle in der zeitlichen Abfolge. Aber du kannst nicht sagen, ja, diese beiden Dienste, das sind die wichtigsten, die braucht es, alle anderen sind untergeordnet. Natürlich, wenn kein Apostel kommt und eine Gemeinde gründet oder ein Werk gründet, dann hat der Hirte nichts zu hüten. Und der Lehrer hat niemanden, den er belehren kann. Das ist schon so. Aber wenn dieses Werk, das ein Apostel begründet hat, und der Prophet spricht Leben hinein und Wachstum hinein, wenn dann niemand kommt, der als Hirte fungiert, wenn dann niemand kommt, kein Evangelist, der dem Ganzen neues Leben von außen zufügt, wenn dann niemand kommt, der diese Leute lehrt, dann ist auch der Dienst des Apostels und des Propheten vergeblich. Weißt du, es gibt Gemeinden, die sind entstanden durch das Werk, durch den Dienst eines Apostels, sind inspiriert worden durch den Dienst des Propheten, aber dann ist kein Evangelist gekommen, dann ist kein Hirte da und dann ist kein Lehrer da. Und solche Gemeinden sind aufgeblasen, sie existieren vielleicht, aber sie haben oft sehr rohe Sitten. Sie wissen gar nicht so wirklich den Ratschluss Gottes über viele Lebensbereiche des Alltags. Sie benehmen sich wie bekehrte Heiden. Sie benehmen sich wie übertünchte Heiden. Während der Hirte und der Lehrer dafür sorgen würden, dass aus diesen neuen Gläubigen tatsächlich Christusähnliche neue Schöpfungen werden. Seht ihr den Zusammenhang? In diesem Sinne kommt der Apostel zuerst und dann der Prophet, aber nicht im Sinne eines Ranges. Jetzt kommt es aber noch besser. Eine Schriftstelle, die oft dann auch angeführt wird in diesem Extrem, ist Epheser 2, Vers 20. Hier sagt Paulus, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Ohne den näheren Zusammenhang hier genau zu betrachten, fühlen sich die Leute direkt angesprochen. Paulus sagt ja, ihr seid, obwohl dieses ihr seid gar nicht im Text steht, wie du vielleicht siehst, weil es kursiv gedruckt ist oder in Klammern gesetzt ist in deiner Bibel. Ihr seid aufgebaut, wer ist ihr? Die Meinung vieler ist, ja, wir, die Gemeinde. Die Gemeinde ist aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Steht das hier? Ist hier von der Gemeinde die Rede? Nein, hier ist nicht von der Gemeinde die Rede. Aber was sagen diese Leute? Diese Leute sagen und leiten daraus ein allgemeines Gemeindeprinzip ab. Sie sagen, jede Gemeinde muss aufgebaut sein auf dem Dienst des Apostels und des Propheten. Das sind eben die, die sagen, was, ihr habt keinen Apostel in der Gemeinde? Ja, das kann nicht gut gehen. Der Grund, warum viele Gemeinden heute nicht wachsen, ist der, dass sie keinen Apostel und keinen Propheten haben in der Gemeinde. Dass sie diese Dienste nicht anerkennen, beziehungsweise sich ihnen nicht unterordnen. Und im Zusammenhang mit dieser Meinung und diesem Extrem ist es zeitweise dazu gekommen, dass reisende Apostel und reisende Propheten sich Gemeinden suchen, die sich ihnen in diesem Sinne unterordnen. Weil schließlich jede Gemeinde einen Apostel und einen Propheten braucht. Was würde das für uns heißen? Ich meine, wir haben im Moment keinen Apostel und keinen Propheten in dieser Gemeinde. Niemanden, der in diesen Ämtern steht. Wenn ich jetzt dem folgen würde, müsste ich sagen, oh Herr, ich glaube, du hast einen Fehler gemacht. Ich habe nur oder stehe nur im Amt des Pastors und des Lehrers. Was soll ich jetzt tun? Die Gemeinde kann nicht aufgebaut werden, so wie es läuft im Moment. Wir brauchen einen Apostel und einen Propheten. Jetzt könnte ich ins Internet gehen und mir alle möglichen verfügbaren apostolischen und prophetischen Dienste anschauen und mir die aussuchen, die für uns am besten passen. Oder ich nehme jemanden von denen, die ich bereits kenne. Vielleicht kann Pastor Peter mir jemanden vermitteln. Oder vielleicht kennt Pastor Michi ein. Das wäre ein großer Fehler. Ich sage euch, das klingt vielleicht lustig oder vielleicht könnt ihr nicht so viel damit anfangen. Ich kenne Gemeinden hier in der Schweiz, die aufgrund solcher Entscheidungen zugrunde gegangen sind oder am zugrunde gehen sind. Nur weil sie meinen, ich brauche einen Hauspropheten. Wenn ich keinen Hauspropheten habe, den ich im Notfall oder im Zweifelsfall anrufen kann, um mir Rat zu holen, dann kann meine Gemeinde nicht gut gehen. Weit gefehlt. Gott hat diese Dienste gesetzt in der Gemeinde als Ganzen und punktuell in der Gemeinde, in der Ortsgemeinde. Aber nicht als eine absolute Regel im Sinne von, jede Gemeinde braucht einen Apostel, jede Gemeinde braucht einen Propheten. Nun, warum geht es in diesem Vers, Epheser 2, Vers 20, überhaupt nicht um das? Ganz einfach, wenn wir den Kontext lesen, nämlich Vers 19, dann heißt es hier, so seid ihr, und gemeint sind hier die Nationen, im Gegensatz zum Volk Israel, nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, im Gegensatz zu den Nahen, zu der Familie Gottes, und gemeint ist hier das Volk Israel, zu den Bürgern des Haushaltes Gottes, das Volk Israel ist gemeint, sondern ihr seid Mitbürger geworden. Mitbürger der alttestamentlichen Heiligen. Die Heiligen des alten Bundes werden von Gott bereits als Bürger angesehen. Das sehen wir in Hebräer 11. Diese Leute, die dort Glaubenshelden genannt werden, die Heilige des alten Bundes waren, von denen gesagt wird, dass sie nach der himmlischen Stadt Ausschau halten, von ihnen wissen wir, dass Gott ihnen das Bürgerrecht an dieser Stadt zurechnet. Bereits bevor wir jemals auf der Bühne aufgetaucht sind. Und wir sind durch die Gnade Gottes ihre Mitbürger geworden. Und wir sind aufgebaut in diesem Sinne auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Nämlich auf welchen Apostel und Propheten? Das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Von welcher Art von Apostel und Propheten ist hier überhaupt die Rede? Es ist manchmal sehr hilfreich, wenn wir uns überlegen, in welchem Sinn hat eigentlich Jesus bestimmte Begriffe verwendet? In welchem Sinn hat Jesus von bestimmten Diensten und Ämtern gesprochen? Und gerade diese Verbindung Apostel und Propheten wird von Jesus einmal in den Evangelien verwendet. Eine sehr interessante Stelle. Lasst sie uns noch anschauen. Lukas 11, Vers 49. Hier sagt Jesus im Zusammenhang mit der Geschichte Israels, darum hat auch die Weisheit Gottes gesagt, ich werde Propheten und Apostel zu ihnen senden und einige von ihnen werden sie töten und verfolgen. Und das sagte Jesus nicht in Bezug auf die Apostel und Propheten, die er nachher in die Gemeinde senden würde, sondern das sagte er in Bezug auf die Apostel und Propheten, die Gott an das alttestamentliche Volk Israel gesandt hatte. Mit anderen Worten, also wir wissen, dass es im Alten Bund Propheten gab. Von Aposteln reden wir oft nicht in diesem Zusammenhang, aber wir wissen, wenn wir es genauer anschauen, sehr wohl auch, dass es Apostel gab im Alten Testament. Wer war zum Beispiel ein Apostel im Alten Testament? Mose. Mose war und ist vielleicht das Paradebeispiel eines Apostels. Gesandt von Gott mit einem bestimmten Auftrag, mit Vollmacht ausgestattet, mit Vollmacht ausgerüstet, um diesen Auftrag zu erfüllen. Ein großer Auftrag, ein gewaltiger Auftrag, für den unglaubliche Autorität und Vollmacht notwendig war. Und Mose führte diesen Auftrag aus. Er legte sich mit dem mächtigsten Herrscher der damaligen Welt an und führte zu einer Massenauswanderung, wie sie in der Geschichte nicht wieder vorgekommen ist seitdem. Das ist das Paradebeispiel eines Apostels. Aber auch die anderen Leiter des Volkes Israel, in einem Sinn sogar die Könige, die Gott sandte, Saul, David, Salomo, waren Apostel, die gesandt waren von Gott an das Volk zu bewahren, um es aufzubauen, um es zu befreien, um es zu etablieren in den Wahrheiten Gottes. Und manche von diesen wurden vom Volk so sehr verachtet und verfolgt, dass sie umgebracht wurden schließlich, insbesondere die Propheten. Und wenn Paulus nun sagt in Epheser 2, Vers 20, dass wir auf derselben Grundlage der Apostel und Propheten aufgebaut sind, wie auch das Volk Israel, dann redet er nicht vom neutestamentlichen apostolischen und prophetischen Dienst, sondern vom alttestamentlichen apostolischen und prophetischen Dienst, der sich niedergeschlagen hat in den Heiligen Schriften. Was ist die Grundlage, auf der wir, die Nationen, die Heiden, aufgebaut sind? Das, was die Apostel und Propheten niedergeschrieben haben. Das ist ihr Vermächtnis, Halleluja. Siehst du, wir haben im Alten Testament haben wir das Vermächtnis der Apostel und Propheten. Und darauf sind wir aufgebaut, genauso wie die alttestamentlichen Heiligen. Sie waren aufgebaut auf der Grundlage des Wortes. Und wir sind ebenfalls aufgebaut auf der Grundlage des Wortes. Nun, das sind diese beiden Extreme. Und diese beiden Extreme, ich habe das deswegen jetzt hier vorweggenommen, damit wir es nachher nicht mehr anschauen müssen. Und damit ihr, wenn wir dann nächstes Mal von Aposteln reden und übernächstes Mal von Propheten, damit ihr wisst, welche Bedeutung diese Dienste haben und welche sie nicht haben. Gott wird niemals im neuen Bund eine Gemeinde leiten oder aufbauen auf dem Dienst eines Apostels, längerfristig. Eine Gemeinde mag gegründet werden durch einen Apostel, das wird immer wieder so sein. Halleluja. Eine Gemeinde mag und wird inspiriert werden durch den Dienst eines Propheten, aber diese Dienste sind überhaupt nicht dazu geeignet, Gemeinden zu leiten. Warum nicht? Ich kann es euch sagen. Ein Prophet ist jemand, der immer wieder etwas Neues machen will. Er muss etwas Neues machen. Er braucht diesen Kick. Das hat Gott in ihn hineingelegt. Ein Apostel, ich kann euch sagen, wenn ihr jeden Sonntag hier den Dienst eines Apostels hören würdet oder in Anspruch nehmen würdet, euch würde Hören und Sehen vergehen. Ihr würdet beten, Herr, bitte befreie uns von diesem Apostel. Der soll uns endlich in Ruhe lassen hier. Wir wollen unseren Frieden haben. Wir wollen in Ruhe leben. Wir wollen in Ruhe und langsam aufbauen hier. Bitte gib uns Verschnaufpause. Wenn ihr einen Propheten hättet, der die Gemeinde leiten würde, auch das würde euch schnell verleiden. Der hätte zwar vielleicht jeden Sonntag 3 oder 4 persönliche Worte für irgendwelche von euch, aber er wäre ein Visionär. Er würde dauernd schon mit dem Blick viel weiter sein als die meisten von euch. Er würde dauernd schon Dinge sehen und von Dingen reden, von denen ihr noch nicht einmal zu träumen wagt. Ihr würdet bald beten, oh Herr, befreie uns von diesen Propheten. Bitte schicke ihn in diese und jene Gemeinde, die haben es noch nötiger als wir. Und während ein Pastor, und der ist es, der die Gemeinde leitet, das sind so diese ausgewogenen Typen. Die können umgehen mit dem Status quo, oder sie sollten es zumindest können, ja. Mit dem Ist-Zustand, ohne dabei die Vision aus den Augen zu verlieren. Das sind so oder sollten diese gemäßigten Typen sein, die mit allen möglichen Leuten gut auskommen. Wir stehen alle in einem Lernprozess. Amen. Aber einfach von der Funktion her, dass ihr das versteht. Deswegen, lasst uns auf dem Boden der Realität bleiben, dann werden wir gut fahren. Halleluja. Wir brauchen weder eine Verharmlosung noch eine Negierung dieser Dienste, noch brauchen wir eine Überhöhung. Wisst ihr, im Leib Christi gibt es immer wieder mal so die Bemühung, ein Allheilmittel zu finden. Und ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren gab es eine Zeit, wo manche Teile des Leibes Christi wirklich glaubten, der Dienst des Apostels und der Dienst des Propheten sind das Allheilmittel für alle Probleme im Leib Christi. Der einzige Grund, warum wir noch keine Erweckung haben, ist der, dass wir keine Apostel und keine Propheten haben. Also lasst uns alles daran setzen, damit, dass diese Dienste hochkommen. Nun, es wurde einiges getan, damit diese Dienste aufgebaut wurden und hochkamen, aber viel geändert hat es nicht. Am Allgemeinzustand meine ich jetzt. Punktuell mag es einiges verändert haben, aber du kannst keine Erweckung erzeugen so. Das ist nicht mechanisch, das läuft nicht so ab. Preis dem Herrn, habe ich euch gelangweilt heute Abend. Manchmal ist es ein bisschen eine Gratwanderung, wie viel von diesen relativ theoretischen Dingen kann man und soll man der Gemeinde mitteilen. Aber ich glaube, in diesem Kreis, in diesem Rahmen, kann man das tun. Weil euch interessieren diese Dinge. Und vielleicht auch, wenn es dich jetzt noch nicht extrem betrifft, vielleicht wirst du irgendwann mit diesen Dingen zu tun haben und dich dann erinnern, hey, da habe ich ja mal was gehört von Pastor Manfred. Dann holst du die CD-Serie aus dem Regal, die es sicher wieder geben wird. Und kannst das dann noch einmal dir anhören und deine Schlüsse daraus ziehen. Halleluja. Amen.